Vater, Danke sagen für diesen Morgen, den du uns wieder schenkst. Ich möchte Danke sagen für dein Wort. Ich möchte Danke sagen, dass wir heute Morgen auch schon gehört haben, dass dein Wort, das ja, Wasser auch, ja, uns ganz neu erfrischen kann und auch hier dazu bringt, dass wir wachsen dürfen. Herr Jesus, ich möchte dich von Herzen bitten, dass wir ja auch weiter wachsen dürfen in unserem Glauben, was ja auch das Thema vom 2. Petrusbrief ist. Schenk doch, dass ja, dein Wort uns ja dazu gereicht, dass wir wirklich auch Früchte bringen dürfen. Amen. Ja, wir haben das letzte Mal angeschaut, 2. Petrus 1, ab Vers 16. Ich möchte es mal ganz kurz, ganz grob zusammenfassen. Und Petrus hat eben gesagt, dass er nicht von Fabeln oder von Märchen erzählt, sondern dass das, was er sagt, dass er selber gesehen hat, dass er ein Augenzeuge von Jesu Herrlichkeit ist und dass deshalb auch das, was er ja ihnen mitgibt, ja nichts Erfundenes ist. Er hat ihnen auch die Hoffnung oder den Blick auf den Morgenstern gegeben, der Herr Jesus, der ja bald wiederkommt und das unsere Freude sein darf, dass wir ihn als Morgenstern sehen dürfen. Und dann auch noch zwei wichtige Verse, die Verse 20 und 21, die wir auch heute ein bisschen brauchen. In dem Vers 20 ist die Aussage, dass das Bild der Bibel einfach zusammenpasst. Es gibt keine Widersprüche in der Bibel, es gibt keine Stellen, die sich widersprechen und man kann einfach anhand von anderen Stellen in der Bibel sehen, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn man ja eine Aussage da prüft. Und das Zweite ist, dass die Bibel direkt vom Heiligen Geist eingegeben wurde an heilige Männer Gottes. Und auch das brauchen wir, wenn wir die Verse 1 bis 3 im 2. Petrusbrief anschauen. Und ich möchte diese drei Verse kurz vorlesen. 2. Petrus 2, Vers 1 bis 3. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, deretwegen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und durch Habsucht werden sie euch ausbeuten mit erdichteten Worten, denen das Gericht von alters her nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Das ist der Abschnitt für heute. Und wir möchten da einfach Vers für Vers durchgehen. Am längsten bleiben wir mal bei Vers 1. Und dieser Vers 1 macht 5 Aussagen über ja, falsche Lehrer. Die erste Aussage ist die, dass es falsche Lehrer schon immer gab und dass es die auch weiterhin geben wird. Davor warnt Petrus ja die Leute, an die er schreibt. Es kann gut passieren, dass falsche Lehrer auch bei ihnen auftreten. Die zweite Aussage ist, dass die falsche Lehre oder dass die Lehre eben Verderben bringt. Die dritte Aussage ist, dass falsche Lehren sich neben einschleichen, also es ist nicht was, wo jemand kommt und sagt, so ist es und alle nicken, sondern es kommt so heimlich, still und leise. Das vierte ist, dass, oder er legt einen Irrtum, deckt einen Irrtum auf, die falschen Lehrer sagen nämlich, der Herr Jesus ist nicht unser Gebieter, das ist ein Irrtum. Und die fünfte Aussage ist, dass sie sich selber Verderben zuziehen. Und da möchten wir jetzt einfach die 5 Punkte in diesem Vers mal abarbeiten. Punkt 1, falsche Lehrer gab es schon immer. Und ja, wir kennen das, zum Beispiel der Prophet Jeremia. Als Jeremia vor dem König eine Aussage gemacht hat, dann war ein anderer da, ich meine, es war ein Priester. Und der hat eben gesagt, nee, so ist es nicht. Er hat das Joch des Jeremia auf dem Rücken, hatte zerschlagen. Und hat eben dann gesagt, nein, das Joch wird zerschlagen. Die Babylonier, oder ja, die kommen nicht. Gott ist für uns. Ja, und es war einfach ein falscher Lehrer, den gab es schon zu damaliger Zeit. Und Petrus warnt eben die Leute davor, es würden auch in der Gemeinde falsche Lehrer auftreten. Und das Interessante ist, also Jesus, Paulus, Johannes und Judas, die machen auch das Gleiche. Die warnen auch die Leute davor, dass es falsche Lehrer gibt. Es ist jetzt nicht eine Aussage, die nur Petrus macht oder trifft, sondern das finden wir an mehreren Stellen in der Bibel, dass falsche Lehrer in der Gemeinde aufstehen werden. Aber wir sehen das auch in den Stellen, es ist kein Grund, jetzt Angst zu haben oder ja, zu wissen, man fällt hin, sondern im Gegenteil, ich finde eher die Stellen, die ermutigen uns dazu, wachsam zu sein und sich vor den falschen Lehrern zu wappnen, weil man muss da nicht fallen, man muss keine Angst vor ihnen haben. Ja, zu was verleiten die falschen Lehrer? Der eine Punkt ist, den Gebieter zu verleugnen. Da kommen wir später noch näher drauf. Wir müssen uns direkt mit dem Punkt beschäftigen. Aber ich denke, das heißt, also gerade ein Punkt der falschen oder einer falschen Lehre kann sein oder ist, dass man sagt, Jesus als Retter, das ist schon okay, wir brauchen ihn. Er ist derjenige, der unsere Sündenschuld trägt. Aber dass er derjenige ist, der uns leiten will, der die Herrschaft in unserem Leben übernehmen möchte, das stimmt nicht, das geht nicht. Und wir denken vielleicht, das passt nicht zusammen, aber wir haben verschiedene Stellen auch in der Bibel, wo uns das berichtet wird, dass es tatsächlich möglich ist, auch wenn es sich wie ein Widerspruch anhört, zum Beispiel als es um das goldene Kalb geht, denkt man, das ist ein Gott, aber die haben diesen Gott Jehova oder Jahwe genannt. Das war ihr Bild von Gott. Und da sehen wir eben, dass es doch möglich ist, dass man ja Gott kennt und was anderes mit einbringt. Aber wie kann es sein, dass falsche Lehrer in die Gemeinde kommen? Und ich denke, ein Punkt ist das, was Petrus uns im Kapitel 1 eben beschreibt. Da haben wir die Straße des Wachsens uns gemeinsam angeschaut. Wenn man da nachlässig ist oder wenn man nicht wächst in dem Maße, wie es sein soll, wenn man sich nicht mit der Bibel beschäftigt, dann ist es sehr schnell möglich, dass jemand kommt oder vielleicht auch aus den Reihen aufsteht und was sagt, wie wir es nachher auch anschauen werden, und man nimmt es für ernst, weil das sagt ja der oder der, und so schleicht sich etwas ein, was eigentlich nicht richtig ist. Und deshalb ist es wichtig, dass man eben die Bibel liest und ja sie auch kennt. Der zweite Punkt in Vers 1, die Lehre bringt Verderben. Wir wissen aus der Bibel auch, dass nur das Evangelium eben uns das Heil bringen kann. Es gibt nichts anderes, es gibt keinen zweiten Weg oder keine Hintertüre, wie man das Heil erreichen kann. Es geht nur ja über das Wort Gottes. Und der logische Schluss ist, dass alles andere, was außerhalb der Bibel ist, nicht zum Heil uns dient, nicht zum Heil uns gereicht. Und manchmal ist es so, das wird eben auch dann in Vers 2 uns berichtet, dass eben Ausschweifungen der Grund sind, wo das Evangelium auf die Seite drängt, ja wo uns ja ablenken möchte. Und ich denke, wir sind uns alle einig, keiner von uns will Unheil über seinem Leben oder in der Ewigkeit haben. Und deshalb ist es für einen falschen Lehrer wichtig oder auch normal, dass er das schön verpackt, dass er es so nebenein bringt, dass es nicht offensichtlich plump daher sagt, sondern dass es nebenein bringt. Und wenn ich hier sage, die Lehre bringt Verderben, ich möchte nur kurz auf die zwei Worte eingehen. Also die Bedeutung von dem Wort Lehre ist eigentlich wählen. Und jeder Mensch wählt selber seinen Glauben, er wählt auch das Lehrsystem, er wählt auch einen Weg. Und das ist eben das, was Petrus hier meint, wenn er sagt, die Lehre die verderbenbringende Sekten, schreibt in meiner Bibel, oder Lehren, es ist ein gewählter Weg, den man einschlägt, oder den auch der Irrlehrer eingeschlagen hat. Es ist nichts Zufälliges, sondern es ist tatsächlich etwas Gewähltes. Und das Wort Verderben, das findet man auch an verschiedenen Stellen in der Bibel, und das Wort, das hier steht, das meint etwas Endgültiges. Wir wissen aber auch, und das finde ich das Schöne, wie da ja die Bibel wieder schließt, Jesus kam, damit wir nicht ins Verderben kommen. Johannes 3, Vers 16, das Wort ist das gleiche, das da verwendet wird. Es zeigt, dass es Jesus möglich ist, eben genau das Gegenteil zu bewirken, nicht das Verderben. Und ich denke, wenn man fällt, wenn man eben eine falsche Lehre auch hat, dann ist es trotzdem so, dass Jesus eben dieses Verderben abwenden kann, weil ihm allein ist es möglich, das wegzutun. Ja, der dritte Punkt, den wir angesprochen, den ich vorher erwähnt habe, ist, dass falsche Lehren sich einschleichen. Das passiert unbemerkt, schleichend, heimlich vielleicht auch. Es ist vielleicht auch oft von uns bekannten Personen, also ich habe es gerade eben schon mal erwähnt, das ist selten so, oder dann ist es offensichtlich, wenn jemand ganz Fremdes reinkommt und irgendwas erzählt, dann ist man oft eher skeptisch, wie wenn jemand da ist, der schon von mir aus Jahre in der Gemeinde ist und dann auf einmal ändert sich was bei ihm, er bringt was, und weil man ihn eben immer als Bruder oder als Schwester geschätzt hat, ist es bare Münze. Das ist dann oft gefährlich. Also falsche Lehren, die schleichen sich ein, die sind nicht plötzlich da. Ja, der vierte Punkt, das ist der Irrtum, den ich vorher erwähnt habe. Petrus schreibt hier, oder die falsche Lehre, um die es hier geht, ist, dass diese Leute den Gebieter verleugnen. Und ich habe mir erst die Frage gestellt, ja, den Gebieter für mich ist das Jesus. Ist Jesus wirklich der Gebieter? Und es gibt verschiedene Stellen in der Bibel, die das einfach belegen auch, zum Beispiel Psalm 72, Vers 8 und 9, da steht, dass er herrscht über alle Welt und dass alle Knie sich vor ihm beugen werden. Das steht zum Beispiel im Psalm 72. In Matthäus 17, Vers 5, das ist die Verklärung Jesu, da sagt Gott, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also er gibt ihm den Status eines Gebieters. Und Römer 14, Vers 7 bis 9 zum Beispiel, da steht, dass er starb, um zu herrschen. Er ist gestorben, um Gebieter in unserem Leben zu sein. Also Jesus ist der Gebieter. Und die Irrlehrer oder die falschen Lehrer, die machen hier eben dieses, was ich vorher auch schon gesagt habe. Ja, er kann uns erretten, aber nein, er darf nicht Herr in unserem Leben sein. Oder er soll das nicht sein. Wir dürfen selber Herr in unserem Leben sein. Ja, und ich habe mir auch die Frage gestellt, ab wann verleugnen wir den Gebieter, so wie es die falschen Lehrer machen. Ist es erst dann, wenn man sagt, er ist nicht Herr in meinem Leben oder in unserem Leben? Titus 1, Vers 16, aus Zeitgründen schlagen wir es jetzt nicht auf, da steht, man ist dann oder man verleugnet dann den Gebieter, also mit meinen Worten sage ich das jetzt, wenn man sich nicht mehr ihm unterwerfen mag. Also das ist nicht, was man erst dann sagt, sondern das fängt schon viel früher an, vielleicht auch in Taten, vielleicht in der Einstellung. Dann fängt es schon an, dass man den Gebieter verleugnet. Man ist nicht mehr bereit, sich zu unterwerfen unter den Herrn Jesus. Man möchte ihm nicht die Zügel im Leben geben, sondern sich selber verwirklichen. Und das ist, denke ich, gleichzusetzen wie das, was die Irrlehrer hier sagen. Sie verleugnen den Gebieter. Fünfmal im Neuen Testament kommt dieses Wort Gebieter vor. Einmal hier im 2. Petrusbrief. Aber auch an anderen Stellen, zum Beispiel Lukas 2, Vers 29 und 30, das ist die Begebenheit, als Simeon den Herrn Jesus das erste Mal sieht. Und Simeon nennt ihn Herr, und das eigentliche Wort, das dahinter steht, ist Gebieter. Und zwar sagt er, du bist mein Herr, der mir das Heil gebracht hat. Also Simeon weiß, dass der Gebieter das Heil bringt. Apostelgeschichte 4, Vers 24, da lest du von den Christen, die den Herrn, und auch hier steht das Wort Gebieter, anbeten als den Schöpfer. Ihnen ist klar, dass der Herr Jesus der Gebieter ist, der auch die Welt geschaffen hat. Und Offenbarung 4, Vers 11, da lesen wir, dass wir, oder das können wir auch kurz aufschlagen, Offenbarung 4, Vers 11. Da lesen wir, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit, und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Also auch hier sehen wir den Gebieter als jemand, der würdig ist, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu empfangen. Und dass auch die Dinge geschaffen sind wegen ihm. Sie sind wegen ihm erschaffen worden, wegen dem Gebieter. Und die dritte Stelle ist Offenbarung 6, Vers, die fünfte Stelle ist Offenbarung 6, Vers 10. Das ist die Begebenheit, wo die Märtyrer zu Jesus schreien. Und da sagen sie, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, oder Gebieter, kann man das auch übersetzen, oder ist das gleiche Wort, bis wann, o Gebieter, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Also die Märtyrer hier, die wissen, dass der Gebieter auch der gerechte Richter ist. Sie wissen, er kann richten und er muss richten. Wir haben jetzt drei Eigenschaften des Gebieters festgestellt. Das letzte war der Richter, dann davor haben wir den Schöpfer gesehen und Simeon als den Retter oder als denjenigen, der ihn gerettet hat. Und das sind, ich sag mal, die drei Eigenschaften, die wir in der Bibel finden, wo das Wort Gebieter auch vorkommt, die Jesus zugeschrieben hat. Schöpfer, Retter und Richter. Und ich denke, wenn wir hier in 2. Petrus 2 eben die Lehrer, die falschen Lehrer, sagen, dass man den Gebieter, also nicht nur den, der über uns herrschen möchte, der uns richten möchte, den brauchen wir nicht. Wenn wir eine dieser Eigenschaften verleugnen, verleugnen wir den ganzen Gebiet, den Herrn Jesus. Und das ist die Gefahr eben von dieser Irrlehre. Ja, und es geht weiter in diesem Vers, und das ist eigentlich das, auch das Paradoxe. Sie sagen, oder es steht ja hier, sie verleugnen den Gebieter, der sie erkauft hat. Ich denke, wir kennen das, Jesus ist für uns gestorben, er hat uns erkauft mit seinem Blut. Und das Wort erkauft, das hier steht, das fand ich auch ganz interessant, das ist eigentlich das gleiche Wort, wie wenn man auf dem Markt einkauft. Also Jesus hat uns eingekauft, er ist der Herr über uns. Und ich finde eigentlich, also wenn man das so sieht, Jesus hat uns gekauft und eigentlich aus der früheren Zeit wissen wir, dass eben ein Sklave auch seinem Herrn gehört hat und er musste ihm gehorchen. Er war Herr über den Sklaven und wenn Jesus uns gekauft hat, dann ist er auch Herr über uns. Ich habe mir ganz dick drunter geschrieben, Jesus ist aber kein Sklavenhändler. Also nicht, dass man das jetzt falsch versteht, wir haben keinen Sklavenhändler, aber wir haben es mit seinem Blut erkauft. Wir sind gerettet und deshalb ist es auch ein Stück weit logisch, dass wir ihm gehorchen und gehorchen dürfen. Und die letzte Aussage in dem Vers 1, so ziehen sie sich Verderben zu. Wir kommen nachher nochmal auf das Thema kurz zurück. Das Wort, das hier steht, also sie ziehen sich schnelles Verderben zu, da steht das Wort Tachos dahinter und es bedeutet in schneller Geschwindigkeit. Und ich denke, dass Petrus hiermit sagen möchte, das ist dieses Verderben, das sie sich zuziehen, das ist nicht irgendwas, was ja irgendwann irgendwie kommt, sondern es passiert für die Menschen so schnell, dass es für sie keine Möglichkeit mehr gibt, aus der Sache rauszukommen, keine Möglichkeit mehr gibt zur Umkehr, weil es einfach so schnell passiert, dass das Verderben über diese falschen Lehre kommt. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wie sieht das Verderben aus? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen nachgelesen, aber ich weiß es nicht. Ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem, damit, dass eben Verderben über die Leute kommt. Von dem Hintergrund her, wir haben ja vorher gesagt, das sind manchmal Leute, die eben schon lange in der Gemeinde sind, die man schon lange kennt und die man wahrscheinlich auch als gläubig eingestuft haben. Wir wissen aus der Bibel, dass es eben, wenn man das Werk von Jesus einmal angenommen hat, dass es man nicht mehr verlieren kann. Und wenn jetzt hier eben Lehrer aufstehen, die falsche Dinge bringen, die wir vielleicht auch kennen, die wir vielleicht auch als gläubig eingeschätzt haben, und auf einmal steht hier, dass Verderben über sie kommt, ich weiß nicht genau, waren sie nie gläubig, gibt es doch irgendeine Strafe, für die ich kann die Frage nicht beantworten, ich bin da noch nicht so weit, aber nur, dass er das schon mal gehört hat. Ich weiß nicht genau, was mit Verderben hier gemeint ist, aber Fakt ist, dass es eben nicht spurlos an ihnen vorübergeht. Wir möchten weitermachen mit dem Vers 2. Lesen nochmal kurz vor. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, deretwegen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Die Auswirkungen von falschen Lehrern finden wir in diesem Vers. Es sind zwei Dinge. Viele lassen sich verleiten. Und das andere ist, dass das gute Evangelium verlästert wird. Ja, viele werden den Ausschweifungen folgen. Was sind Ausschweifungen? Wir haben in Kapitel 1 den Vers 5. Ich denke, dass das Gegenteil ist. Da erinnert uns Petrus daran, dass wir eben deshalb allen Fleiß anwenden sollen und unseren Glauben in der Tugend darreichen sollen. Ich denke, das ist das Gegenteil von Ausschweifung. Auf der einen Seite, wir sollen fleißig sein, die Straße des Wachsens, wir dürfen fleißig sein, wir dürfen wachsen, wir sollen in der Bibel lesen und das Gegenteil ist dann eben die Ausschweifung. Ich möchte nochmal kurz auf den Anfang kommen, auf die Gnade, auf den Glauben. Wir lesen in verschiedenen Stellen in der Bibel, dass die Gnade uns voranbringen möchte. Sie möchte, dass wir in ihm ähnlicher werden. Das lesen wir in Titus 2, Vers 11 und 12. Die Gnade, sie drängt uns zum Fleiß. sehen wir im 1. Petrusbrief, aber auch im 1. Korinther 15, Vers 10. Gnade führt uns zum Gehorsam. 1. Petrus 1, 1 und 2 lesen wir das. Und das ist der vierte Punkt, Gnade lehrt mich, Gott zu fürchten. Hebräer 12, Vers 28. Und ich denke, die Ausschweifung, die ist einfach das Gegenteil. Wir orientieren uns nicht an Gott, sind nicht fleißig, sind ihm nicht gehorsam, haben auch nicht so sehr das große Interesse, ihm ähnlicher zu werden, sind eher daran interessiert, uns selber zu verwirklichen. Das ist Ausschweifung. Und Ausschweifung, denke ich, ist ein Angriff eben auf die Gnade. Es ist einfach das Gegenteil. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Und die Gnade Gottes brauchen wir dann vielleicht in dem Punkt, dass die einfach alles wieder zudeckt. Im 1. Petrusbrief haben wir auch die Aussage, dass eben die Gnade Gottes ein Deckmantel ist. Nur versteckt sich darunter, Gott richtet es dann alles. Ich kann machen, was ich möchte. Und ich bin der Überzeugung, dass die Gnade Gottes auch alles zudecken kann. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass sie sich nicht missbrauchen lässt. Dass ich nicht leben kann, wie ich möchte, mit dem Wissen, alles wird nachher zugedeckt. Das ist Ausschweifung. Und viele folgen dieser Ausschweifung nach. Warum? Manchmal ist es sicher der einfachere Weg. Wenn man tun und lassen kann, was man möchte, wenn man sich selber verwirklichen kann, das ist doch einfach einfacher. Ich denke, an den Menschen sieht man aber auch, dass das, was Petrus uns im ersten Kapitel vorstellt, nämlich die Straße des Wachsens, dass die nicht verinnerlicht wurde, dass man kein Interesse daran hat oder nicht wirklich, dass man wächst, dass man nicht dazu, einfach verinnerlicht wurde. Und vielleicht bin ich da wie Petrus im Garten Gethsemane, wo Jesus zu ihnen sagt, ihr werdet mich alle verlassen, und Petrus sagt, ich nicht, bei mir passiert das nicht. Deshalb habe ich mir das aufgeschrieben. Manchmal sind wir vielleicht der Überlegung, also Ausschweifung, das kann mir nicht passieren. Aber Petrus musste lernen, dass ihm das trotzdem passiert ist. Und ich denke, das ist wichtig für uns alle, dass wir uns darin befleißigen, einfach auch dafür zu beten, dass wir nicht in Ausschweifung enden, sondern dass wir ganz nah bei unserem Herrn Jesus bleiben. Ja, und die zweite Folge der Irrlehre ist eben, dass das Evangelium, der Weg der Wahrheit, verlästert wird. Wenn ich eben sündige oder diesen Weg verlasse, dann hat es Auswirkungen natürlich in meinem Leben, aber auch einfach für das Zeugnis von uns Christen. Ich muss daran denken, als die Schüler da waren und er hat ja davon gesprochen, dass es Länder gibt mit einem kreativen Zugang, also Länder, die, früher hat man gesagt, geschlossene Länder, und mir blieb da so hängen, die sind deshalb geschlossen zum Teil, weil die wissen, da gibt es Missionare und die waren damals auch eben in Amerika und haben da Zwangsbekehrungen durchgeführt und das wollen wir nicht. Und ich denke, das ist so ein Punkt, warum, wie es Petrus hier schreibt, dass der Weg der Wahrheit verlästert wird. Das ist ein Punkt, wo die Leute, das ist das, was sie als Christen oder mit Missionare verbinden, die ändern uns, die zwingen uns zu was. Und ich denke, das ist damals tatsächlich auch passiert in Amerika. Man hat sie zu was gezwungen, was die Leute eigentlich nicht wollten. Und es hängt so tief drin, dass es Auswirkungen hat heute, dass unsere Außerdienstmitarbeiterin jetzt nicht einfach hin kann, sondern dass sie ja sich einen Beruf suchen muss, wie sie da reinkommt und wie sie die Menschen erreichen kann. Ich denke, das ist auch eine Auswirkung von damals. Der Weg der Wahrheit wurde verlästert damals von den Leuten, die eben diese Zwangsbekehrungen durchgeführt haben. Das ist nur ein Beispiel. Dann kommen wir schon zu dem dritten Vers. Und durch Habsucht werden sie euch ausbeuten mit erdichteten Worten, denen das Gericht von alters her nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Ja, was ist Habsucht? Ich habe mal diesen Vers überschrieben, von Habsucht zum Gericht. Und die Bedeutung von dem Wort Habsucht ist mehr haben wollen. Und das betrifft nicht nur Geld zum Beispiel. Ich denke, Menschen sind alle dazu angelegt, dass wir mehr haben wollen. Das steckt in jedem Mensch drin. Es geht nicht nur um Geld, es geht um Macht, um Ehre, vielleicht um Spaß, um Vergnügen, um Freizeit. Wir möchten mehr haben. Und ja, das ist eben das, was die falschen Lehrer ja propagieren. Man kann mehr haben. Die sagen, du kannst mehr haben. Und viele fallen darauf rein. Ich muss an Eva denken, ja, wo es auch geheißen hat, du kannst sein wie Gott. Du kannst die Sachen unterscheiden. Und auch sie ist damals darauf reingefallen, ohne ihr da jetzt die Schuld für alles zu wie ist und so weiter. Aber sie, ihr Problem war auch, sie wollte mehr haben, als sie hatte. Ja, sie wollen, oder und durch Habsucht werden sie euch ausbeuten. Und das, was da dahinter steckt, ist eigentlich Handel treiben mit euch. Also die falschen Lehrer, die möchten Handel treiben mit den Mitmenschen. Der falsche Lehrer, der ist nicht an mir als Mensch interessiert, er ist nicht daran interessiert, dass es mir gut geht. Er nutzt uns nur, oder ein falscher Lehrer möchte andere Menschen dazu nutzen, dass er selber vorankommt. Er treibt Handel mit uns. Und das macht er, indem er erdichtete Worte verwendet. Andere Übersetzungen heißt vielleicht fabelhafte Worte oder wohltuende Worte. Und unterm Strich kann man drunter schreiben, er lügt den Mensch an. Er lügt den Mensch an. Wohlgeformte Worte, er legt sich Worte zurecht, dass der Mensch glaubt oder dass andere ihm glauben. Und er schafft es durch Worte, oder oftmals wird auch geschafft, dass einfach durch Worte, durch klug gewählte Worte mir vielleicht auch ins Fragen kommen und wichtige Lehren so ein bisschen auf die Seite schieben. Zum Beispiel ist die Bibel, oder gibt es in der Bibel tatsächlich keinen Fehler? Die Schlange hat es damals schon versucht, hat Gott wirklich gesagt? Das sind auch schlaue Worte, die heute vielleicht verwendet werden, auch von bekannten Menschen. Der Mensch kann nicht verloren gehen, das ist doch unmenschlich. Gott ist doch ein gnädiger Gott. Ist die Schöpfung wirklich in 6 Tagen passiert? Da gibt es bestimmt viele schlaue Worte, die das widerlegen möchten. Ja, und uns vielleicht auch damit zu Fall bringen möchten. Eine weitere Gefahr ist eben mit erdichteten und schlauen, schmeichelhaften Worten, dass man dem Ego schmeichelt. Du bist wichtig, du bist einmalig und ich denke, das sind an sich keine falschen Aussagen. Aber sie verleiten uns halt dazu, dass man denkt, ja okay, es geht wirklich um mich. Ich denke, die Bibel kennt andere Worte, die uns betreffen, zum Beispiel Selbstverleugnung, Absonderung, Leiden. Das sind auch Worte der Bibel an uns und die auch uns betreffen. Es ist richtig, wir sind wichtig für Gott, aber Gott hat eben uns auch noch andere Aufgaben gegeben, als uns selber anzuschauen. Ja, denen das Gericht von Alters her nicht zögerte, so geht es dann weiter. Wir haben vorher gesehen, dass eben die Märtyrer, die zu Jesus schreien, wann wirst du endlich gerecht richten, dass ihnen klar war, Gott ist, oder Jesus ist der gerechte Richter. Und das finden wir auch hier an dieser Stelle wieder. Wir finden hier das Thema Gericht. Und ich finde es schön, dass eben uns hier Jesus dargestellt wird als ein Richter, der jetzt nicht lange überlegen muss, der wieder sich zurückzieht und tagt und überlegt, was macht er jetzt. Sondern er muss nicht lange über das Strafmaß nachdenken. Es ist schon lang fest. Judas 4, wir können das auch ein bisschen aufschlagen. Judas Vers 4. Auch Judas schreibt eben von falschen Lehrern und von Gericht. Judas Vers 4. Da steht, denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht davor aufgezeichnet waren. Gottlose, die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Also das Gericht steht schon lange fest, sagt Judas. Und ich denke, man muss da in diesen Versen ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, jawohl, der Mensch, der wurde geschaffen, damit er gerichtet wird, sondern ich möchte es eher so verstehen, dass das Gericht über einen Irrlehrer schon lange feststeht. Ich denke, da weiß Gott schon lange, was das Strafmaß ist. Und es ist nicht so, dass hier in dem Vers steht, dass der Mensch schon lange zu bestimmt ist, gerichtet zu werden, sondern der Irrlehrer ist schon lange dazu bestimmt, dass er gerichtet wird. Ich denke, das ist ein Unterschied. Ja, und ihr Verderben, es schlummert nicht. Ich denke, dass Gott das nicht vergisst, dass es jemanden gibt, den er bestrafen muss für etwas, was er getan hat. hier in dem Fall der Irrlehrer. Und ich finde, es ist furchtbar, dass die Menschen in ihr eigenes Verderben laufen. Wir haben die Stelle jetzt hier im 2. Petrusbrief oder im Judasbrief, dass ganz klar gesagt wird, wer ja falsche Lehren bringt, der läuft ins Verderben, der läuft ins Gericht. Und das ist furchtbar. Und furchtbar ist auch, dass, oder ich denke, dass die Leute das manchmal vielleicht auch gar nicht merken, und eines Tages machen sie ihre Augen auf und sehen, was sie angerichtet haben. Das ist furchtbar für die Leute und ja, dass es so weit kommen muss. Und deshalb habe ich mir zwei Dinge zum Schluss aufgeschrieben. Zum einen habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, was macht einen wahren Lehrer oder eine wahre Lehrerin aus. Wir haben es immer von falschen Lehrern oder von falschen Propheten oder so gesprochen, ist immer auf die männliche Person, aber ich denke, es gibt wahre Lehrer und wahre Lehrerinnen. Und ich denke, zum einen, das haben wir eben die letzten beiden Male gesehen, er ist von Gott berufen. Es ist nicht irgendjemand, der aufsteht, sondern er ist von Gott berufen. Das zweite ist, er verkündigt die Herrschaft Jesu. Er ist Herr über unser Leben, er ist Herr über diese Welt dann. Das dritte, ein wahrer Lehrer redet durch den Heiligen Geist, haben wir letztes Mal gesehen. Das vierte, er redet die wahren und ich sage auch dazu die scharfen Worte Gottes. Drittens, das steht an anderer Stelle der Bibel, er sucht keinen Verdienst. Und das sechste, er ist ein heiliger Mann Gottes oder Frau Gottes. Das haben wir auch das letzte Mal gesehen. Das macht einen wahren Lehrer aus, diese sechs Punkte. Und der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das sind zwei Bitten, die euch und uns mitgeben möchte. Und zwar, betet für jeden Lehrer in der Gemeinde. Wir haben nicht nur Lehrer im zweiten Teil hier im Gottesdienst, sondern auch im ersten Teil. Wir haben Lehrer in der Sonntagsschule, wir haben Lehrer in der Frauenarbeit oder Lehrerinnen, im Mädelskreis, auf dem Missionsfeld, überall da gibt es Lehrer. Und alle diese Menschen brauchen Gebet. Auch jeder selber, der vielleicht in einer Zweierschaft mit jemand zusammen ist, wo jemand anders was weitergibt. Jeder dieser Leute braucht Gebet, weil wir alle in der Gefahr stehen, auch zu fallen. Ja, jemand anders zu unterweisen, ist eine schwere Aufgabe und auch verantwortungsvolle Aufgabe, wie wir heute gesehen haben. Deshalb ist es wichtig, dass man für einen Lehrer oder für eine Lehrerin betet. Und das Zweite, auch ein wichtiger Punkt, prüfe jeden Lehrer anhand der Schrift. Wir haben letztes Mal eben gesehen, dass die Bibel eindeutig ist, dass man Aussagen auch mit der Bibel prüfen kann. Und das müssen wir auch machen. Wir müssen jeden Lehrer prüfen anhand der Schrift. Dazu ist es natürlich wichtig, dass wir die Bibel auch kennen, dass wir auch wissen, was darin steht oder zumindest, wo wir was finden, wenn wir was Fragwürdiges haben. Aber es ist wichtig, dass man Lehrer auch prüft. Und es ist auch nicht so, dass wenn jemand mal Kleinigkeit falsch sagt, dass dann gleich Irrlehrer und falsch und raus, sondern kann man mit dem Mann auch sprechen oder mit der Frau. Man kann das hinterfragen und ich denke, da klärt sich oft auch vieles auf. Aber das sind einfach zwei Bitten an uns alle, dass wir für Lehrer beten und dass wir auch Lehrer prüfen. Genau. Soweit von mir. Ich möchte gern zum Schluss noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du ja der Herr über die Gemeinde bist. Ja, und dass in dieser Gemeinde auch nichts passiert, was ja dir nicht aus der Hand gleitet. Herr Jesus, siehst, dass Petrus uns warnt, dass auch in deine Gemeinde falsche Lehrer aufstehen können und reinkommen können. Und Herr Jesus, ich möchte dir einfach bitten, dass du uns hilfst, ja, anhand deines Wortes jeden zu prüfen, für jeden zu beten, ja, und ja, unsere Lehrer und für jeden, der einfach so eine Aufgabe auch hat, ja, zu unterstützen. Herr Jesus, danke, dass du uns helfen möchtest, dass wir auf dem geraden Weg laufen, dass wir ganz nah bei dir sind. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr Jesus, dass du uns auch vor falschen Lehrern hier in der Gemeinde bewahrst und uns ja bald aufzeigst, wenn sowas auftritt. Danke, Herr Jesus, dass du da deine Hand über uns halten möchtest. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.